Gut, also auf jeden Fall sind beim neuen Thema angelangt, jetzt eigentlich wieder ein schönes Thema aus meiner Sicht. Es ist relativ anschaulich einfach, aber gibt trotzdem einige interessante Resultate, nämlich Vielteilchensysteme. Also so Beispiele sind von mir aus Atome mit mehreren Elektronen, wie man die handhabt oder vielleicht auch im Festkörper, wenn man irgendwie so ja, ganze Systeme von Elektronen betrachten will. Also gerade wenn Teilchen ununterscheidbar sind, kommt es halt zu interessanten Phänomenen. Einmal das Pauli-Prinzip ist ja bereits wahrscheinlich aus der Schule bekannt, dass halt zwei Fermionen nicht im gleichen Zustand sein dürfen. Und bei Bosonen, da verhält sich es gerade umgekehrt. Also die wollen eigentlich im gleichen Zustand sein. Also je mehr Bosonen man in irgendeinem Zustand hat, desto bereitwilliger gehen neue rein, was man zum Beispiel beim Laser ausnutzt. Also diese Dinge wollen wir ein bisschen formaler anschauen, wie man das halt handhabt. Also die erste Unterüberschrift ist ununterscheidbare Teilchen. Im Gegensatz zur letzten Stunde der Tafelanschrift habe ich jetzt nochmal ein weiteres, also Unterkapitel oder eine Überschrift eingefügt, Eigenschaften von Zuständen und Operatoren. Unter Teilchenvertauschung. Gut, und also das Letzte, was wir da an die Tafel geschrieben hatten, das ist eigentlich auch das einzig Wichtige jetzt fürs Folgende, betrachte N identische Teilchen, also eine einzige Sorte, also im Prinzip könnte man natürlich das auch erweitern auf zwei oder drei Sorten, wo es halt viele gleiche dann gibt und wie das funktioniert, ist mehr oder weniger offensichtlich, deswegen besprechen wir das nicht, aber die Notation und die Konzepte lassen sich halt ein bisschen einfacher darstellen, wenn wir jetzt diesen Fall machen. Gut, und also jetzt vielleicht so 30 Minuten, wenn wir da brauchen oder bis zur Pause, das sind so ein bisschen technische Vorbereitung oder Notation. Also was wichtig sein wird für diese Betrachtungen der Ununterscheidbarkeit, das ist immer, was passiert, wenn man zwei ununterscheidbare Teilchen vertauschen. Also ist, glaube ich, einsichtig, dass halt alle Beobachtungen unter so einer Vertauschung identisch sein müssen, wenn man sie nicht unterscheiden kann. Und welche Konsequenz hat es dann halt mathematisch für Zustände in Operatoren? Naja, und um das halt mathematisch niederschreiben zu können, so eine Teilchenvertauschung, führt man einen sogenannten Permutationsoperator ein. Und zwar PJK soll der heißen. Und ja, der hat die Eigenschaft, dass PJK, der vertauscht Teilchen J und K, also die sind halt durchnummeriert von 1 bis N. Das heißt, das Einfachste, wo wir diesen Operator anwenden können, ist, wenn er auf unseren Zustand, unsere Wellenfunktion wirkt und ja, also vielleicht sollte ich da die Notation vom letzten Mal nochmal gerade an die Tafel schreiben. Also wir hatten Folgendes eingeführt, wenn wir eine Wellenfunktion haben, die von R1 und R2 bis Rn oder so abhängt, dann wenn wir das der Einfachheit halber notieren als Psi von 1,2 n. Und ja, das sind jetzt halt dann die Abkürzungen für RJ und RK. Naja, und was halt dieser Permutationsoperator macht, der tauscht halt die zwei Teilchen aus, was nichts anderes ist, als dass er halt die beiden Koordinaten austauscht. So, also das ist die wesentliche Eigenschaft und Wirkung. Naja, und da kann man unmittelbar dann was draus folgern. Wenn ich nämlich den PJK zweimal anwende, also mit denselben Indizes, dann vertausche ich halt zwei Teilchen und dann vertausche ich sie nochmal und dann ist offenbar nichts passiert. Das heißt, wir haben die Eigenschaft, dass PJK zum Quadrat gleich 1 ist. Naja, und wenn das gilt, dann können wir sofort die Eigenwerte von PJK angeben oder ablesen. Nämlich muss es plus minus 1 sein. Also die Folgerung, nehme ich an, ist relativ klar. Das wäre so eine Mini-Aufgabe vielleicht für Quantenmechanik 1. Also die Eigenwerte vom Identitätsoperator, die sind immer 1. Das ist einsichtig. Und naja, wenn ich halt die Eigenwerte dann von der Wurzel sozusagen bestimme, dann kann das plus minus 1 sein oder umgekehrt, wenn halt ein Operator die Eigenwerte plus minus 1 hat, dann hat halt der quadratische Operator die quadrierten Eigenwerte. Also können wir mal formal versuchen auszuarbeiten, aber nehmen wir an, sowas habt ihr in Quantenmechanik 1 oder so im vierten Semester wahrscheinlich bewiesen oder schwierigere Dinge bewiesen für Eigenwerte. So, also das war die Wirkung auf Zustände und jetzt gibt es halt noch die Wirkung auf Operatoren. Und zwar auf spezielle, nämlich solche, die Observablen zugewiesen sind. Also wie schon gesagt, wenn ich ununterscheidbare Teilchen habe und Teilchen vertauscht, dann dürfen halt oder müssen Beobachtungen, die müssen gleich bleiben und dürfen sich nicht verändern. Also mit anderen Worten, alle Operatoren, die Observablen entsprechen, müssen Folgendes erfüllen. Für jede Observable O muss zugehöriger Operator und jeder Zustand muss für zugehörigen Operator und jeden Zustand Psi folgendes gelten. Psi O Psi gleich Psi PJK O PJK Psi. Weil wenn das nicht gelten würde, sonst wären Teilchen unterscheidbar. Also nochmal die Logik ist halt, O ist ein Operator, der einer Observable entspricht. Also kann ich den Erwartungswert von irgendeinem x-beliebigen Zustand für diese Observable ausrechnen, indem ich halt das Bra und das Ket links und rechts vom Operator hinschreibe und das ausrechne. Naja, und dieses PJK hier und hier macht halt nichts anderes, als dass links und rechts von den beiden Zuständen Teilchen J und K verdreht werden. Und wenn diese Teilchen aber ununterscheidbar sind, dann muss natürlich die Messung, die dieses Matrixelement, also die Messung dieses Erwartungswert beschreibt, muss identisch sein. Und das muss halt für jeden denkbaren Zustand gelten. Dann ist halt auch jede denkbare Messung dieser Größe wird sich nicht verändern. Und genau das ist die Bedingung, die wir wollen, weil wenn es sich irgendwie verändern würde, also wenn wir irgendeinen Zustand uns denken könnten, indem wir halt diese Observable ausmessen und es kommt hier und hier was anderes raus, dann wäre halt offensichtlich das Teilchen J und das Teilchen K doch irgendwo unterscheidbar. Naja, und also daraus, das ist jetzt noch für eine Messung oder Beobachtung halt formuliert, aber nachdem das für jeden Zustand halt gelten muss, kann ich den Zustand links und rechts auch weglassen und es folgt PJK Operator. PJK muss halt der Operator sein, beziehungsweise ein bisschen typisch an der Quantenmechanik ist dann, wenn man halt diese Gleichung so schreibt, dass man das eine PJK noch auf die andere Seite bringt und dann hat man halt den Kommutator von PJK O gleich 0. Und ja, was jetzt im Skript noch steht, aber was ich eigentlich noch nicht gesagt habe, also hier haben wir noch eine Kleinigkeit verwendet. Und zwar, dass PJK-Dagger gleich PJK ist. Also eigentlich müsste hier ein Dagger stehen. Aber das ist auch so eine Beziehung, die kann man in vielleicht zwei Zeilen oder so zeigen. Das ist eine relativ technische Übungsaufgabe, die jetzt aber hier an der Tafel, wenn ich es vorführe, eigentlich nicht viel bringt. Zumindest nicht das Verständnis von Vielteilchensystemen. Also selber kurz überlegt, wie es geht. Auch wenn er das zum Beispiel googelt, findet er überwiegend Aufgabenzettel in der Quantenmechanik, wo gefragt ist, das zu zeigen. Also das ist scheinbar eine beliebte Trainingsaufgabe. Wer nochmal üben will, der kann sich daran versuchen. Also deswegen eigentlich logischer wäre es, wenn ich einen Dagger schreibe. Aber mit dieser Beziehung, wenn man die halt einmal weiß, dann ist PJK gleich PJK Dagger und dann kann man das Ganze ein bisschen einfacher formulieren, zum Beispiel auch, wie wir es so unten gemacht haben, das durch den Kommutator ausdrücken. So, also das sind so jetzt die Dinge, die man sich zu diesem Permutationsoperator merken sollte. Also die Wirkung auf einen Zustand und ja, die Wirkung auf einen Operator, entweder das hier oder das hier, wobei nicht auf einen beliebigen Operator, sondern das gilt nur für Observablen. Also wenn ich irgendeinen Operator habe, gibt es ja auch, dass er halt keine Observable beschreibt, also zum Beispiel nicht-hermitische Operatoren, dann ist es nicht ein Muss. Aber für die meisten Dinge, Hamilton-Operator oder Impuls oder Drehimpuls oder was auch immer, man als Observable sich denken kann, da ist halt das erforderlich für ununterscheidbare Teilchen. So. Also jetzt setzt man diese Überlegungen ein bisschen spezieller fort. Nämlich ist klar, dass die Gesamtenergie eine Observable ist. Und damit folgt halt, dass diese Beziehung auch speziell gilt für PJK und Hamilton-Operator. Also dass die da vertauschen. Naja, und immer wenn was mit dem Hamilton-Operator vertauscht, dann ist es was ganz Spezielles, nämlich was kann ich machen mit einem Operator, der mit dem Hamilton-Operator vertauscht. Also das habt ihr auch in Quantenmechanik 1 häufig benutzt, wahrscheinlich gerade im Wasserstoffatom. Zum Beispiel habt ihr da erstmal gezeigt, dass L² und LZ mit dem Hamilton-Operator vertauscht. Warum? also um die Energieeigenzustände noch zusätzlich zu den Quantenzahlen dieser anderen Operatoren zu nummerieren. Also ich habe sicher in der Quantenmechanik 1 mal für einen beliebigen Operator gezeigt, der mit dem Hamilton-Operator vertauscht, dass er die Energieeigenzustände dann gleichzeitig als Eigenzustände zu diesem anderen Operator wählen könnte. Und das hat halt die Konsequenz, dass er die Eigenzustände zum Hamilton-Operator auch noch mit den Quantenzahlen dieses anderen Operators beschriften könnte. Und das macht man halt gern, um die Zustände eindeutiger zu bezeichnen. Wie schon gesagt, das Standardbeispiel ist das Wasserstoffatom. Da zeigt man halt erst das L-Quadrat mit dem Hamilton-Operator vertauscht und dann das LZ mit dem Hamilton-Operator vertauscht. Und das führt zum Beispiel zu diesen Wasserstoffquantenzahlen, nämlich der Hauptquantenzahl, die eigentlich dem Hamilton-Operator selber entspricht, und dann den, Drehimpuls-Quantenzahl heißt es, und der magnetischen Quantenzahl, also dieses N, L und M, wo man typischerweise die Wasserstoffzustände beschreibt. Und jetzt haben wir halt die gleiche Sache, also jetzt geht es nicht ums Wasserstoffatom, sondern jetzt geht es halt um Vielteilchenzustände mit ununterscheidbaren Teilchen, und mit diesen bisschen abstrakten Überlegungen da oben haben wir jetzt halt gesehen, dass für einen Hamilton-Operator und für einen Permutationsoperator der Kommutator verschwindet. Also können wir alle Energieeigenzustände noch zusätzlich als Eigenzustände von PJK wählen. Das ist ja nicht nur ein Operator, sondern das sind ja sehr viele. Also ich kann jedes Teilchenpaar JK hier einsetzen und habe einen anderen Operator. Und ich kann diese Energieeigenzustände jetzt auch noch nach den Eigenwerten von PJK durchnummerieren. Und die Eigenwerte von PJK, haben wir uns da oben überlegt, die müssen plus oder minus 1 sein, weil halt gerade PJK Quadrat die Identität ist. Also die der Punkt ist eigentlich schon zu Ende, aber also das, was ich jetzt diskutiert habe, das geht im nächsten weiter. Also deswegen und weil PJK, PLM auch miteinander vertauscht, also das kann man sich auch leicht überlegen, ob ich jetzt erst Teilchen J und K und dann Teilchen M und M, L und M verdrehe oder ob ich das umgekehrt mache, das wird keinen Unterschied machen. Also kann ich nicht nur zu einem x-beliebigen PJK die Eigenwerte nehmen und die Energieeigenzustände damit durchnummerieren, sondern ich kann alle möglichen PJKs, also jedes Teilchenpaar als Index verwenden und den entsprechenden Eigenwert da noch verwenden. Also deswegen, und weil dieser Kommutator auch verschwindet, können Eigenzustände von H auch als Eigenzustände zu allen, und zwar sind es n mal n minus 1 halbe solche Permutationsoperatoren, also das ist halt die Menge der Teilchenpaare, die ich auswählen kann. Das kann man sich aus kombinatorischen Überlegungen leicht überlegen. Also das ist der kennt als Binomialkoeffizient 2 aus n ausgewählt. Das gibt gerade diesen Ausdruck da. Auch als Eigenzustände zu allen n mal n minus 1 halbe Permutationsoperatoren P, J, K gewählt werden. Also sozusagen jeder Energieeigenzustand, den ich finden kann, zu so einem Vielteilchen-Hamilton-Operator, bekommt noch eine lange Liste von plus 1 oder minus 1, nämlich genau n mal n minus 1 halbe plus oder minus 1, die können durchaus gemischt sein, mal plus mal minus, und die bezeichnen halt die Eigenwerte der PJKs und geben halt Aufschluss darüber, was passiert mit dem Zustand, wenn ich PJK dann anwende auf den entsprechenden Energieeigenzustand. Also dann reproduziert sich der halt mit einem Plus oder mit einem Minus 1. So, was das für Bedeutung oder Relevanz hat, das kommt jetzt dann gleich. Also momentan scheint es eher so eine theoretische Spielerei zu sein. Bevor wir das besprechen, noch eine letzte kurze Überlegung dazu. Also auch was, was ihr aus der Quantenmechanik 1 kennt. Da PJK, H gleich 0, also das hat man uns ja da oben schon überlegt, ist ein solcher Zustand auch zu späterer Zeit Eigenzustand zu allen n mal n minus 1 halbe PJK mit gleichen Eigenwerten plus oder minus 1. Also hatte gerade gesagt, wenn immer mal so einen Kommutator sieht, dann denkt man vielleicht sofort daran, dass man halt die Eigenzustände vom Hamilton-Operator auch nach den Eigenwerten dieses Operators charakterisieren kann. Das ist sicher eine wichtige Anwendung, aber es gibt noch eine wichtige Eigenschaft: wenn dieser Kommutator von dem Operator, mit dem Hamilton-Operator verschwindet, dann bedeutet das so viel, wie dass das hier eine Erhaltungsgröße ist. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus der Mechanik, aus dem Hamilton-Formalismus, da war es für die Poisson-Klammer gezeigt und jetzt ist es halt auf die Quantenmechanik übertragen. Also mit anderen Worten, der Hamilton-Operator, der hier die Zeitentwicklung angibt, der verändert halt, ja, grob gesprochen, an dem Operator der zugehörigen Messgröße nichts, und das ist genau das, was ich hier halt jetzt hingeschrieben habe, dass halt die Zeitentwicklung auf so einen Zustand irgendwas macht, aber wenn dieser Zustand halt Eigenwerte gegeben hat, plus oder minus 1 zur PJK, dann auch zu jeder beliebigen späteren Zeit wird es halt ein Eigenzustand zur PJK sein mit dem gleichen Eigenwert. Also insbesondere ist es halt so, wenn man jetzt mit irgendeinem Zustand oder auch einer Linearkombination von Zuständen beginnen, die genau die gleichen Eigenwerte für alle PJKs haben, dann wird die Zeitentwicklung daran nichts ändern. Also anders ausgedrückt, versuchen ein Bild zu malen, wenn das ja alle Zustände sind und von mir aus haben wir zwei Teilchen, n gleich 2, dann haben wir, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu primitiv, machen wir n gleich 3. Wie viele Permutationsoperatoren haben wir dann? Da haben wir P1, 2, P1, 3 und P2, 3. Also gibt es 3 verschiedene. Also mit anderen Worten, ich kann meine Zustände mit 3 Zahlen labeln, plus oder minus 1. Und es gibt 6 verschiedene Möglichkeiten, 8 verschiedene Möglichkeiten, also wird halt irgendwie dann dieser Raum der Zustände wahrscheinlich in 8 Teilbereiche zerfallen. Also hier haben wir plus 1, plus 1, plus 1, von mir aus plus 1, plus 1, minus 1 und so weiter. Und wenn ich halt irgendwie mit einem Zustand jetzt von mir aus in diesem Sektor da drin starte und die Zeitentwicklung mache, dann wird sich der Zustand zwar verändern, also da sind ganz viele mögliche Zustände drin, Aber ich kann sicher sein, dass es nicht aus diesem Sektor rausgeht. Das ist das, was da an der Tafel steht. Also mit anderen Worten, und darauf will ich jetzt dann auch gleich raus, ist es nicht klar, ob in der Natur alle Möglichkeiten da realisiert sind oder nur ausgezeichnete Möglichkeiten. Also es kann durchaus sein, dass halt in der Natur vielleicht einzelne dieser Sektoren realisiert sind und andere einzelne Sektoren nicht. Also wenn ich jetzt mit dem Bild schon begonnen habe, dann mache ich das minus 1, minus 1, minus 1 nach rein. Das ist auch so was Ausgezeichnetes. Und ich war gleich an die Tafel schreiben, dass das hier in der Natur der Sektor der Bosonen ist und das hier der Fermionen und alles andere, das scheint nicht realisiert zu sein. Und ja, aber wir gleich da noch im Detail drauf zurückkommen. Also die wesentliche Aussage, die ich hier halt machen will, ist, dass die Zeitentwicklung so einen Sektor nicht verlässt, denn wenn das der Fall wäre, dann wären all diese Argumente oder Behauptungen, die jetzt gleich kommen, die würden nichts taugen. Ja, ich habe nochmal im Skript diese Aussage, die da halt wieder recht abstrakt dasteht, aber zumindest mathematisch korrekt, ein bisschen schlampiger, aber vielleicht verständlicher formuliert. Also dieser Punkt könnte man auch sagen, die Zeitentwicklung verändert die Eigenschaften eines Zustands bezüglich Teilchenvertauschung nicht. Das ist das, was wir uns jetzt hier überlegt haben. So, also jetzt kommt die zentrale Aussage von diesem Kapitel, wo halt dieses ganze Zeug, was ich jetzt da hingeschrieben habe, benötigt wird oder da soll es hinführen. In der Natur sind nur vollkommen symmetrische oder vollkommen antisymmetrische Zustände realisiert. Also das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt aus der Theorie folgern kann oder so, sondern aus der Theorie kann man halt nur folgern, was hier steht, das ist halt, wenn man Zustände damit durchnummerieren kann und man kann sich halt überlegen, dass es da viele verschiedene Sektoren gibt und das jetzt halt nur, also symmetrisch soll heißen, dass immer ein Plus in der Teilchenvertauschung passiert und vollkommen antisymmetrisch soll heißen, dass immer nur Minus in der Teilchenvertauschung realisiert passiert und dass halt nur diese beiden Sektoren in der Natur existieren, also das kann man, glaube ich, nur dadurch finden, dass man halt das, was wir jetzt da theoretisch entwickelt haben, dass man da halt zum Beispiel einfache Systeme in Hamilton-Operator hinschreibt, den Hamilton-Operator löst und das Gleiche dann experimentell sich anschaut und dann wird man halt finden, dass für Bosonen das konsistent ist, wenn man halt diesen Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Sektor nimmt und für Fermionen den, wo immer Minus, 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 Minus kommt. Und alle anderen haben halt offenbar keine Entsprechung in der Natur und scheinen aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen oder nicht realisiert zu sein. Aber zumindest auf diesem Level gibt es keinen mathematischen Grund dafür. Also deswegen, diese Aussage ist keine Folgerung von irgendwas, sondern das ist Beobachtung oder Abgleich mit Experiment. So, und also diese beiden Möglichkeiten, die ich jetzt auch schon verraten habe, kann man halt aufschlüsseln. Es gibt halt Zustände ununterscheidbarer Bosonen. Das ist eine wichtige Möglichkeit. Also wie ihr wisst, ist das ganz zahliger Spin. Zum Beispiel Pionen, Photonen. Und also die haben halt die Eigenschaft, dass jeder Operator oder jeder Permutationsoperator PJK angewandt auf Psi, dass der halt ein Plus gibt, also halt gerade diesen Eigenwert da hat und sich reproduziert. Naja, und völlig analog der Zustand ununterscheidbarer Fermionen. Also das ist ein Teilchen mit halbzahligem Spin. Also typische Beispiele sind Elektronen oder Quarks. Und da habe ich halt die Eigenschaft, dass jedes PJK auf Psi angewendet den Zustand mit einem Minuszeichen gibt. Also das sind wirklich die beiden wichtigsten Gleichungen jetzt von diesen beiden Tafeln. Also im folgenden Kapitel und auch immer, wenn er ab jetzt Vielteilchensysteme mit ununterscheidbaren Teilchen macht, müsst ihr wirklich aufpassen, dass Zustände, die ihr hinschreibt, diese Eigenschaften aufweisen. Und das sind halt ganz, ganz wenige Zustände, die das erfüllen. Also sieht man ja in diesem Bild schon ein bisschen, jetzt habe ich nur 3 unterscheidbare Teilchen und habe da dann 8 solche Sektoren und nur 2 ganz spezielle sind erlaubt. Und es wird natürlich immer extremer. Also wenn ich von mir aus 1000 Teilchen habe, dann habe ich 2 hoch 1000 verschiedene Sektoren und es sind immer nur 2 halt realisiert. Also wenn er jetzt einen x-beliebigen Zustand hinschreibt, einen Vielteilchenzustand, ohne da aufzupassen, habt ihr wahrscheinlich in aller Regel irgendeinen Zustand erwischt, der halt eigentlich verkehrt ist und weder Bosonen noch Fermionen beschreibt oder umgekehrt. Ihr müsst immer sicherstellen, dass entweder das hier, wenn er Bosonen behandelt oder das hier, wenn er Fermionen behandelt, dass das realisiert ist im Zustand. Und wenn ihr das einmal eingebaut habt, das sind halt wieder diese Aussagen da oben, dann kann eigentlich nichts passieren. Also zum Beispiel, wenn die Zeitentwicklung auf den Zustand wirkt und ihr das System später anschaut, dann wird es halt immer noch verblieben sein, diese Eigenschaft. So, man kann gleich mal so ein bisschen was herleiten, was Sinn macht und dann auch ein Vertrauen in diesen Formalismus da stärkt. Nämlich kann man mal Fermionen anschauen. Also das ist jetzt ein Unterpunkt, der sich noch auf die ununterscheidbaren Fermionen da bezieht. Ich verwende Gleichung 300 und die Gleichung 300, das war das Einführen vom Permutationsoperator, das, was ich jetzt leider gerade eben bereits wegwischen musste. Also das ist einfach, dass der Permutationsoperator auf einen Zustand wirkend 2 Teilchen austauscht. Also PJK auf Psi und dieses Mal schreibe ich es ein bisschen konkreter. Für ein Fermion braucht man nicht nur die Ortskoordinate RJ, sondern wir brauchen auch die Spin-Einstellung SJ. Also das ist typischerweise ein zweikomponentiger Vektor, wie wir es halt kennengelernt haben. Und dann irgendwann haben wir die Karte Ortskoordinate und die Karte Spin-Einstellung. Naja, und also wir haben den Operator so eingeführt, dass der halt gerade J und K verdreht. Also steht da halt dann LK, SK und hier RJ, SJ. So, und dann können wir die Gleichung 303 anwenden. Die müsste noch an der Tafel stehen. Und zwar, ja, das ist unsere letzte Gleichung hier, die halt sagt, was muss für Fermionen realisiert sein. Und wir rechnen das Gleiche aus, also starten wieder mit dieser Zeile da. Permutationsoperator auf diesen Zustand angewendet. So, und also dieses Mal steht da, dass sich halt der Zustand nicht verändert, aber ein Minuszeichen bekommt. Also haben wir das hier da. Gut, und also das hier ist ja da gleich. Also steht jetzt halt da, Psi von RK, SK, RJ, SJ ist gleich minus Psi von RJ, SJ, RK, SK. Naja, und jetzt kann ich speziell Folgendes mir anschauen, nämlich kann ich ja, RJ gleich RK mal setzen und SJ gleich SK, also sozusagen dem J und dem K ein Teilchen den gleichen Ort und die gleiche Spin-Einstellung geben. Und dann steht da halt, also nennen wir das hier dann einfach R und das hier einfach S. Dann steht RS und hier steht auch RS und hier steht halt RS und hier steht RS. Und dann haben wir links und rechts das Gleiche, bis auf ein Minuszeichen. Und daraus können wir halt dann folgern, dass Psi von R, S, dass das 0 ist. Naja, und jetzt interpretieren wir das, was wir hier hergeleitet haben aus diesem Formalismus da oben in Worten. Also Psi ist ja im Wesentlichen die Wurzel der Wahrscheinlichkeit oder umgekehrt, wenn ich das quadriere, dann habe ich halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die beiden Teilchen J und K beide am gleichen Platz finde, nämlich bei R, und beide im gleichen Spin-Zustand, nämlich bei S, und die ist 0. Und das ist halt gerade das, was er als Pauli-Prinzip kennt, dass halt Dinge, die exakt im gleichen Zustand sind, dass die nicht auftreten dürfen. Aber dieses Pauli-Prinzip, das haben wir offenbar jetzt nicht von außen reingesteckt, sondern das kommt halt über diese Überlegungen der ja, Vertauschung von Teilchen und diesen Eigenschaften, dass halt Fermionen ein total antisymmetrischer Zustand sind. Damit Pauli-Prinzip automatisch realisiert ist Konsequenz der Antisymmetrie unter Teilchenvertauschung. So, also vielleicht gerade nochmal, bevor wir dann Pause machen, zusammenzufassen, was er vielleicht mitnehmen sollte, ein bisschen anschaulich von dieser ersten Dreiviertelstunde jetzt heute. Also nehmen wir wieder als Beispiel das Wasserstoffatom oder nehmen wir nicht das Wasserstoffatom, sondern nehmen wir ein Atom mit mehreren Elektronen und wahrscheinlich schon in der Schule in Chemie oder vielleicht auch jetzt in der Experimentalphysik, wenn er da halt die Atomschalen dann belegt habt, dann habt ihr halt dieses Pauli-Prinzip von Hand reingesteckt, habt halt gesagt, gut, wir nehmen das erste Elektron, stellen es auf die niedrigste Schale, das zweite können wir auch noch da drauf packen, wir müssen halt einen umgekehrten Spin geben und dann wegen dem Pauli-Prinzip ist das dritte dann auf der nächsthöheren Schale und so weiter, wurde das halt aufgefüllt. Und das ist jetzt nicht mehr nötig, solche Überlegungen von außen reinzustecken. Also jetzt hoffentlich habt ihr einen nächsten größeren Schritt halt gemacht in der Quantenmechanik. Jetzt sagt er halt einfach, aha, ich habe halt 3 oder 5 oder 10 Elektronen, je nachdem, was für ein Atom ich anschaue. Und ich weiß, dass halt ein fermionischer Vielteilchenzustand, der muss antisymmetrisch unter Teilchenvertauschung sein. Also ich muss halt diesen Zustand so einrichten, diese Zwangsbedingungen mitnehmen. Und dann wird halt dieses Pauli-Prinzip automatisch erfüllt sein. Also dann, wie wir es jetzt hier ganz allgemein ausgerechnet haben, wird halt für so ein Vielelektronensystem das so rauskommen, dass halt Zustände, wo, sagen wir mal, mehr als 2 Elektronen auf der niedrigsten Bahn sind, die werden halt einfach nicht existieren. Die werden dann exakt 0 geben. Und also das ist halt der große Vorteil jetzt von diesem Formalismus, dass bei Fermionen das Pauli-Prinzip bei ist und halt bei Bosonen, also da gibt es auch interessante Phänomene, die aber vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind und die ergeben sich halt, indem man diese Symmetrie ja zum Plus einrichtet. Genau, also so viel zum Startpunkt oder eigentlich zu den konzeptionellen Grundlagen. Alles andere oder fast alles andere, was wir jetzt im Kapitel machen, sind dann so ein bisschen Anwendungen. Aber das, was jetzt an der Tafel steht, ist eigentlich das, was man kapieren muss oder das Wichtigste. Also gern auch da jetzt noch nachfragen, denn das ist schon, naja, also wenn das Probleme bereitet, dann wird auch alles weitere Probleme bereiten. Und umgekehrt, wenn er das kapiert, dann sind die anderen Sachen relativ geradlinig wahrscheinlich zu verstehen. Gut, also jetzt nochmal so ein bisschen Beispiele machen, um besser mit diesen Sachen zurechtzukommen. Also wir fangen mit nicht wechselwirkenden Teilchen an. Das ist fast ein bisschen langweilig, aber trotzdem hat man dann halt mal konkret was an der Tafel stehen, was man ganz leicht lösen kann. Und naja, dann später, wenn wir einen Potentialtopf nehmen und ganz am Ende gucken wir uns dann mal ein ganz einfaches Atom an mit 2 Elektronen, nämlich Helium. Also beginnen wir, wie gesagt, mit nicht wechselwirkenden Teilchen. Und der Hamilton-Operator von nicht wechselwirkenden Teilchen, ich denke, das wisst ihr auch von der normalen Quantenmechanik, in Anführungszeichen, wo man halt nicht auf Ununterscheidbarkeit geachtet hat. Das ist dann halt die Summe von einzelnen Hamilton-Operatoren. Also unser Hamilton-Operator 1, 2 und so weiter, was wieder ausdrücken soll, das hatte ich das letzte Mal schon eingeführt, dass 1 halt für P1 und R1 und 2 für P2 und R2, also Impulse und Orte steht. Und das ist dann Summe J gleich 1 bis N H1 von J, wobei dieser 1er, der ist jetzt kein Index, sondern dieser 1, der steht für ein Teilchen. Also soll halt ein System mit einem Teilchen beschreiben. Und wenn ich n solche Systeme aufsummiere, naja, dann habe ich halt ein n-Teilchen-System, wobei keins der Teilchen mit dem anderen wechselwirkt. Gut, und dann naja, die Eigenzustände. Von diesem also Vielteilchensystem sind Produkte von Einteilchenzuständen und damit meine ich jetzt also die Eigenzustände zu diesen Einteilchen-Hamilton-Operatoren. Also mit anderen Worten, die Einteilchen-Zustände sind erstmal dadurch definiert, dass ich halt den Einteilchen-Hamilton-Operator habe, H1J, und hier habe ich phi n von J, und das ist dann E1n phi n von J, also das ist eine ganz normale Einteilchen-Schrödinger-Gleichung. Also da kann der relativ fantasievoll sein. Also nicht wechselwirkend heißt jetzt nicht, dass der Hamilton-Operator ein freier Hamilton-Operator ist, sondern es soll nur heißen, dass die miteinander nichts zu tun haben. Also hier könntet ihr euch zum Beispiel einen Kasten denken oder ihr könntet euch auch einen harmonischen Oszillator denken. Das würde halt bedeuten, dass jedes Teilchen im harmonischen Oszillator ist, nur dass sie halt nichts voneinander spüren. Und diese Schrödinger-Gleichung zu lösen, das ist halt ein ganz geradliniges Problem, wie ihr es aus Quantenmechanik 1 kennt. Und es gibt euch halt dann die Wellenfunktionen phi n. Das n nummeriert halt n gleich 0 ist der Grundzustand und höhere n's von mir aus die angeregten Zustände. Und dann halt die entsprechende Energie des einen Teilchens wieder. Genau, also ich sag mal, bisschen genauer hingeschrieben, n nummeriert ein Teilchen Zustände, also es könnte sein n gleich p bei freiem Teilchen, also ein freies Teilchen wird ja durch einen Impuls beschrieben, oder n gleich n, l, m bei Coulomb-Potential. Also das soll bedeuten, dass halt das, was hier n ist, eigentlich ein Index ist, der aus drei Zahlen besteht, nämlich halt aus diesen typischen Wasserstoffquantenzahlen, Hauptquantenzahl, Drehimpuls und magnetische Quantenzahl. So, also das definiert die Einteilchenzustände. Und das, was uns eigentlich interessiert, ist natürlich der Mehrteilchenzustand. Und dessen, also die Eigenzustände zu diesem Vielteilchen-Hamilton-Operator, die sollen dann Psi heißen, Psi 1, 2 und so weiter. Und die geben halt einen Energieeigenwert E, Psi 1, 2 und so weiter. Und das ist ein bisschen ungeschickt, also das gehört zu dieser anderen Zeile dazu. Das Psi von 1, 2 und so weiter, das ist halt das Produkt jetzt von diesen Einteilchenzuständen, Phi 1 von Phi N1 von 1, Phi N2 von 2 und so weiter. Also je nachdem, wie viele Teilchen ich habe, so viele Einteilchenwellenfunktionen multipliziere ich auf. Und die Energie da unten, das ist halt die Energie vom ersten plus die Energie vom zweiten und so weiter und so fort. Also das ist, was jetzt hier an der Tafel steht, ist eigentlich nichts anderes wie der Separationsansatz, den er halt auch schon in der Quantenmechanik oft hatte, jetzt nicht unbedingt für Vielteilchensysteme, sondern wenn halt zwei Koordinaten separieren, dann habt ihr halt auch die Wellenfunktion, genau wie es jetzt hier am Ende rauskommt, als Produkt von zwei verschiedenen Funktionen geschrieben, wobei ja die eine nur vom einen Koordinatensatz und die andere vom anderen abhängt. Und genauso ist es dann auch, dass halt der Eigenwert sich als Summe ergibt. Also das sollte eigentlich nichts Neues sein, sondern das ist halt nur nochmal für das konkrete Problem jetzt sauber an die Tafel geschrieben. Und also warum wir es machen, ist halt einfach, dass er so ein bisschen zumindest mal sehr, sehr einfache Systeme vor Augen habt, wie das dann aussieht. So, also bisher hat es eigentlich noch nichts mit unterscheidbaren oder ununterscheidbaren Teilchen zu tun. Also daher nochmal die Beobachtung oder auch Warnung, die Zustände im Allgemeinen weder total symmetrisch noch total antisymmetrisch. Also das ist insofern noch ein Problem. Diese Lösung, die also hier steht, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach falsch sein, in dem Sinn, dass es halt mit der Natur nichts zu tun hat. Also wir müssen diese orange eingekastelten Boxen, die müssen wir berücksichtigen, also uns entweder für Fermionen oder für Bosonen entscheiden und gucken, dass dieser Zustand diese Eigenschaften erfüllt. Nur dann ist es ein zulässiger Zustand. Und also das machen wir jetzt hintereinander, fangen wir mit Bosonen an. Und zwar also zeige ich jetzt, wie man diese Bedingung, also jetzt ist es für Bosonen diese erste, wie man die realisiert für diesen Zustand hier. Aus beliebigem Zustand 307 fangen wir an, ganz einfach, für zwei Teilchen kann total nicht antisymmetrisch, symmetrisch muss es heißen, kann total symmetrischer Zustand konstruiert werden. Und zwar, also wie gesagt, für zwei Teilchen habe ich Psi 1, 2 dann und das ist irgendein Normierungsfaktor, der nicht so interessant ist, Phi N1 von 1, Phi N2 von 2 plus Phi N2 von 1, Phi N1 von 2. Schreibt es gerade noch fertig und sagt dann was dazu, wobei A gleich 1,5, falls N1 gleich N2, beziehungsweise A gleich 1 durch Wurzel 2 sonst. Gut, also was halt gemacht worden ist, für zwei Teilchen werden ja die Punkte weg. Nehme ich halt einfach den Zustand, den ich hier hingeschrieben habe und dann addiere ich halt den Zustand nochmal dazu, wobei ich dieses Mal entweder die Teilchenindizes verdrehe oder aber die Zustände verdrehe. Also wie auch immer das macht, das ist gleichgültig, weil das Produkt kann ja auch verdreht werden. Also ich glaube, die üblichere Konvention ist, dass man die Koordinaten immer von links nach rechts aufsteigend schreibt, also sozusagen 1, 2, 1, 2, da nichts verändert in der Reihenfolge und dass man halt einfach den Zustandslabel N1, N2 jetzt umdreht in N2, N1. Naja, und also, dass dieses Ding jetzt symmetrisch unter Teilchenvertauschung ist, glaube ich, ist relativ klar, weil wenn ich halt, also habe ich ja nur einen Operator, wenn ich jetzt da D1,2 oder was da drauf anwende, würde das halt Folgendes machen, dass hier 1 und 2 verdreht wird und ja, dann stehen sie zwar jetzt in irgendwie durcheinander Reihenfolge, wenn ich mit dem hier vergleiche, aber ich kann halt die wieder umdrehen und dann habe ich N1,1, N2,2, das war das, was ursprünglich der vordere Term war. Und dann habe ich halt noch N21 und N12, das was der hintere Term war. Aber nachdem beide mit einem Pluszeichen gleichberechtigt auftreten, ändert sich halt nichts. Und damit gibt die Wirkung von P12 gerade das, was da oben steht, nämlich den Zustand selber mit einem Plus wieder. Also das ist das, wo er mitnehmen sollte oder was halt das Wichtige ist. Also ihr müsst immer von Hand aufpassen, dass diese Zustände, die ihr halt verwendet, entweder das oder das, je nachdem, ob er Bosonen oder Fermionen macht. Und für Bosonen ist es halt bei zwei Teilchen so, dass er den Zustand nimmt und dann, wie ich schon gesagt habe, Teilchenindizes oder aber Zustandslabel verdreht und das Ganze nochmal hinaddiert. Und dann habt ihr diese Symmetrie drin und dann seid ihr halt ja, korrekt oder auf der sicheren Seite. Die Normierung das A, das ist nicht von großer Bedeutung, nur der Vollständigkeit jetzt halt hingeschrieben. Man muss ein kleines bisschen aufpassen, wenn halt N1 und N2 gleich ist, dann bräuchte man das hintere eigentlich überhaupt nicht. Denn wenn halt Teilchen 1 und Teilchen 2 im gleichen Zustand ist, dann ist es ja von Haus aus schon symmetrisch. Und dann würde hier das Gleiche nochmal drauf addiert werden und angenommen die Phis sind normiert, wovon ich ausgehe, dann muss ich halt den Zweier mit dem Halb wegmachen. Wenn allerdings die Zustände verschieden sind, also der eigentlich interessantere Fall, dann könnt ihr euch in meiner kleinen Nebenrechnung überlegen, dass man 1 durch Wurzel 2 braucht. Das liegt einfach daran, wenn ich jetzt die Norm von diesem Zustand bilde, muss ich ihn ja quadrieren und das Integral drüber bilden, dann wird halt der da mit sich selber eine 1 geben, der da mit sich selber eine 1 geben, aber der mit dem hier wird eine 0 geben, weil sozusagen der fürs erste Teilchen hat ein Label N1 und hier hat der fürs erste Teilchen ein Label N2 und das sind halt orthogonale Zustände, geben daher eine 0. Also habe ich zwei Terme und wenn ich da halt 1 durch Wurzel 2 davor schreibe im Quadrat, gibt es ein Halb für jeden Term. Und dann habe ich am Ende auch wieder die korrekte Normierung mit 1. Also, wie schon gesagt, das A ist von untergeordneter Bedeutung, es sei denn, ihr wollt eine ganz saubere Rechnung mit Normierung und allem durchziehen. Also wichtig ist, dass ihr das erste begriffen habt, was ich gesagt habe, dass man halt einfach umdreht und drauf addiert und dann ist es symmetrisch. Meistens hat man halt mehr wie zwei Teilchen, also deswegen sollte man das auch noch verallgemeinern. Aber die Idee bleibt die gleiche. Verallgemeinerung auf N Teilchen, naja, habe ich Psi1, 2 und so weiter, ist dann Normierungsfaktor A wieder, Summe über P, P von Phi N1 von 1, Phi N2 von 2 und so weiter. Wobei P oder bei Summe über P Summe über alle N-Fakultät Teilchen Permutationen P bezeichnet. Also eine Teilchenpermutation ist dieses Mal nicht ein Austausch zweier Teilchen, sondern eine beliebige Vertauschung von diesen N-Teilchen, also halt eine Anordnung in der x-beliebigen Reihenfolge. Und das erklärt auch, warum ich halt hier das N-Fakultät geschrieben habe als Anzahl der Teilchenpermutationen. Also ein bisschen Kombinatorik, denke ich, habt ihr ja auch gehabt, oder vielleicht habt ihr das auch gerade in statistischer Physik, wenn ich halt n Elemente 3 nach anordne, gibt es da halt n Fakultät verschiedene Möglichkeiten. Also den ersten Platz habe ich ja noch n Elemente zur Auswahl, für den zweiten Platz sind dann nur noch n-1 da, für den dritten n-2 und das führt halt zu diesem n Fakultät. Und es passt ja auch, da oben haben wir zwei Teilchen und da haben wir offenbar zwei Terme gebraucht, also zwei Fakultät-Terme. Wenn man halt konkret, können wir mal als kleine Übung später machen, für drei Teilchen den explizit ausschreibt, dann müsst ihr da halt 6 verschiedene Terme hinschreiben, dass der total symmetrisch ist. Und naja, für 4 und 5 und 6 wird es dann halt offensichtlich immer länger. Also deswegen ist diese Notation halt ganz zweckmäßig, Summe über P und P von diesem Zeug. Das macht dann halt die entsprechende Umordnung gemäß dieser Permutation. Also man könnte jetzt da viele Notationen einführen, also es gibt Schreibweisen für Permutationen und so weiter, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. Also ich vermute, mit diesem einfachen Beispiel und das, was jetzt hier steht, habt ihr verstanden, was damit gemeint ist, dass ich halt ja, am besten, wie schon gesagt, die Empfehlung ist, die Teilchenindizes immer gleich zu lassen in jedem der Terme und halt N1, N2, N3 und so weiter dann in jeder nur denkbaren Reihenfolge hinzuschreiben und halt alles mit dem Plus verknüpft. Und ja, wie schon gesagt, dann ist halt das hier da, was eigentlich die zentrale Gleichung ist für Bosonen, ist dann realisiert. Also das ist halt so ein technischer Zusatzschritt, den ihr jetzt immer mitnehmen müsst und da kommt man eigentlich nicht drum rum. Also während das Orange da drüben die sozusagen theoretische Grundlage ist, ist das, was jetzt hier steht, halt das, was in der Praxis dauernd auftritt, wenn man mit vielen Teilchensystemen umgeht, muss man halt immer so ein Zeug da hinschreiben, Summe über alle Permutationen und so weiter. Und manchmal ist das halt ein bisschen lästig und ja, gerade auch wenn man dann Rechnungen macht, muss man halt mit diesen Permutationen umgehen, da muss man meistens kombinatorisch denken. Also man möchte es natürlich nicht ausschreiben, bei 2 oder 3 Teilchen geht es noch, aber bei 100 Teilchen kann man sich überlegen, wenn man 100 Fakultät-Terme auf sein Papier schreibt, dass das nicht von Erfolg gekrönt ist. Aber ja, man meistens durch scharfes Nachdenken kann man halt diese Permutationen dann auflösen, erfordert halt so ein bisschen Übung. Gut. Dann ja, eigentlich das Gleiche fast nochmal für Fermionen. Also wahrscheinlich könnt ihr schon erraten, was jetzt da zu tun ist. Also machen das Gleiche wieder. Starten mit n gleich 2. Und dieses Mal, wenn ich den total antisymmetrisch machen will, also muss ich diese Beziehung hier realisieren, dann ist es 1 durch Wurzel 2 Phi n1 von 1 Phi n2 von 2 und dieses Mal halt ein Minus, damit es antisymmetrisch wird, Phi n2 von 1 Phi n1 von 2. Ja, und da braucht man keine Fallunterscheidung wieder unten für die korrekte Normierung, weil bei Fermionen ist es halt so, wenn ich den gleichen Zustand wähle, also wenn n1 und n2 identisch sind, dann ist wegen dem Minuszeichen der Zustand sowieso 0, dann kann ich ihn nicht normieren und alle sinnvollen oder ungleich 0 Zustände, die sind halt, wie man sich relativ leicht überlegen kann, mit dem 1 durch Wurzel 2 korrekt normiert. Also so als Folgerung oder auch Nebenbemerkung, Psi 1,2 gleich 0, falls n1 gleich n2. Das ist halt ja auch wieder ein Aspekt oder eine Ausprägung vom Pauli-Prinzip. Und dann, ja, beliebiges n, das ist halt das, was da oben drin steht. 1, 2 und so weiter. Hier können wir auch die Normierung angeben, also die ist für Fermionen ein bisschen einfacher. Da muss es 1 durch n Fakultät sein. Und dann hat man wieder Summe über alle Permutationen. Es kommt noch was rein, was wir gleich noch bereden. Das Signum oder Vorzeichen von der Permutation und P von Psi N1 von 1, Psi N2 von 2 und so weiter. Habt ihr das schon mal irgendwie gehabt in Mathe oder so, das Vorzeichen von der Permutation in irgendeinem Zusammenhang? Also nicht wirklich geläufig. Also eine x-beliebige Permutation von also n Objekten kann ich dadurch darstellen oder konstruieren, dass ich immer zwei Stück verdrehe und halt so lange weitermache, bis ich das Resultat erreicht habe. Also dass das geht, ist klar. Ne? Ich kann halt zum Beispiel an die erste Stelle dieses Ding stellen, was ich dort haben will. Dann rutscht halt das, was vorher an der ersten war, irgendwo anders hin. Dann mache ich das zweite korrekt, das dritte und so weiter. Und später, also man braucht nicht notwendigerweise n oder n-1 Permutationen. Irgendwann, je nachdem, wie die halt im Vorfeld angeordnet sind, werden vielleicht dann gleich mal Elemente richtig stehen. Also mit anderen Worten, ich kann von meiner also geordneten Folge, wie es halt hier ist, wo sozusagen 1, 2, 3 in der richtigen Reihenfolge steht, kann ich halt zählen, wie viele Vertauschungen von Paaren brauche ich, um halt die entsprechende Permutation zu erzeugen. Und das Vorzeichen von der Permutation, das ist Grad minus 1 hoch Anzahl, also da geschrieben, Anzahl zu vertauschender Teilchenpaare. Also machen wir, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ist nicht so besonders schwierig. Machen wir drei Objekte, 1, 2, 3. Das ist die sozusagen geordnete Folge und jetzt habe ich 6 mögliche Anordnungen von diesen, diesen drei Elementen oder Permutationen. 1, 3, 2, was kann ich machen? 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Und dann hier können wir mal das Signum von P machen. Naja, und wie schon gesagt, das ist halt die Anzahl der zu vertauschenden Paare. Von 1, 2, 3 nach 1, 2, 3 muss ich 0 mal vertauschen. Also habe ich hier minus 1 hoch 0. Also ist hier das Vorzeichen plus 1. Dann das zweite Element muss ich halt einmal vertauschen, die 2 und die 3. Also habe ich minus 1 hoch 1 ist minus 1. Ja, hier, was muss ich machen? Die 2 mit der 1 verdrehen, dann ist es schon richtig. Also habe ich auch minus 1 hoch 1 ist minus 1. Hier hole ich von mir aus die 2 nach vorne, dann habe ich 1, 3 stehen, aber das stimmt immer noch nicht. Muss ich nochmal drehen, also habe ich minus 1 hoch 2, was wieder plus 1 gibt und so weiter. Also es wird so ein bisschen als Kontrolle auch, genau die Hälfte der Terme wird ein Minuszeichen haben und genau die andere Hälfte der Terme ein Pluszeichen. Ja, und hier ist halt auch ein Beispiel, ein sehr primitives natürlich. Die 2, 1 erreiche ich von der 1, 2, indem ich halt eine Vertauschung vornehme, nämlich halt die beiden Elemente verdrehe. Deswegen ist sozusagen dieses Minuszeichen, was hier steht, konsistent mit dem, was hier als Signum der Permutation angeschrieben worden ist. Also, vielleicht so als Warnung oder was, ich meine, hier steht ein Minuszeichen, nicht wenn man jetzt das antisymmetrisch machen will, im Gegensatz zu Bosonen, wo immer ein Plus steht, dann plötzlich hier immer ein Minus reinmachen, das wird überhaupt nichts nützen, dann wäre auch wieder symmetrischer Zustand, sondern ihr müsst halt Plus und Minuszeichen fair verteilen und genau in der richtigen Kombination zu den Vertauschungen eintragen, was man vielleicht in dieser oberen Tabelle jetzt so ein bisschen gesehen hat, wie das funktioniert. Gut, und eine Sache, wie man das, also wenn er dieses Signum vielleicht nicht mögt oder einfach eine alternative Schreibweise, das bringe ich jetzt hier noch rein, weil das gehört dazu. Ich kann diesen Ausdruck hier auch folgendermaßen schreiben, 1 durch Wurzel n Fakultät und die Determinante, das ist so, soll ich jetzt nicht schräg schreiben, sonst gibt es ein Desaster, glaube ich. Das ist nicht eine Matrix, sondern eine Determinante von der Matrix. Und da muss man eintragen, Phi n1 von 1, Phi n2 von 1 und so weiter. Und hier Phi n1 von 2, Phi n2 von 2 und so weiter und so fort. Also ich mache eine Matrix und entlang einer Richtung von mir aus den Spalten erhöhe ich den Teilchenindex und entlang der anderen Richtung schreibe ich die verschiedenen Zustände an, aber lasse den Teilchenindex gleich. Und das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ich halt die Determinante dann wirklich aus x und ausrechne, dann kommt genau dieser Ausdruck da unten rein mit dem korrekten Vorzeichen. Also machen wir halt mal die 2 mal 2 Determinante, dann steht 4n1 von 1, 4n2 von 2 mit einem Pluszeichen, das ist der erste Term, und dann die entgegengesetzte Diagonale mit einem Minus, 4n2 von 1, 4n1 von 2, das ist genau dieser Term da. Und also da hätte ich auch gedacht, dass ihr vielleicht in Mathematik, wo ihr Determinanten mal kennengelernt habt, die führt man doch üblicherweise über Permutationen ein und auch über das Vorzeichen der Permutation. Oder habt ihr das anders kennengelernt in Mathe? Ihr wisst gar nicht, wie man Determinanten in mehr als zwei oder drei Dimensionen ohne eine Permutation und ein Vorzeichen der Permutation sauber definiert. Also, wie auch immer, zumindest auf diese Art und Weise. Ihr habt da zwei äquivalente Ausdrücke. Das hier hat auch einen Namen in der Physik. Slater-Determinante. Ja. Ich glaube, aber ich bin mit dem Vielteilchen-Quantenmechanik-Zeug nicht vertraut in dem Sinn, dass ich das in meiner eigenen Arbeit mache. Also ich habe das letzte Mal vor, wie lange ist her, 15 Jahre oder was, wie ich selber Quantenmechanik 2 gehört habe, gesehen. Und ich kann mich erinnern, dass mein Prof damals, der wahrscheinlich mehr Ahnung von diesem Zeug hatte wie ich, der hatte damals schon behauptet, dass diese Slater-Determinanten sehr altmodisch wären und dass man das eigentlich nicht mehr verwendet und dass halt das die modernere Schreibweise wäre. Und das ist jetzt nochmal 15 Jahre her, also wahrscheinlich würde ich euch empfehlen, das eher diese Notation euch dran zu gewöhnen, aber trotzdem, also so habt ihr nochmal eine alternative Schreibweise, die man vielleicht auch findet, eventuell überwiegend in älteren Arbeiten oder Papers. Gut, ja, also das machen wir vielleicht auch nochmal bunt. Also diese Zeile hier ist halt das, was man in der Praxis tun muss, wenn man mit ununterscheidbaren Bosonen bzw. Fermionen arbeitet. Und ja, auch so ein bisschen als Kommentar noch, wir haben jetzt zwar nicht wechselwirkende Teilchen und uns jetzt Eigenzustände vom Hamilton-Operator betrachtet, und das sind dann sozusagen unsere Lösungen in Anführungszeichen, also in der Quantenmechanik. Wenn man Hamilton-Operator die Eigenzustände hat, ist man ja meistens fertig oder hat alles geschafft. Aber diese Kombination, also diese Symmetrisierung oder Antisymmetrisierung, die ist jetzt nicht nur funktionsfähig oder ist gut für nicht wechselwirkende Teilchen, sondern das kann ich natürlich auch für wechselwirkende Systeme machen. Ich habe dann zwar keine Eigenzustände vom vollen wechselwirkenden Hamilton-Operator, aber ich habe nichtsdestotrotz wenigstens zulässige Zustände. Also wenn ich zum Beispiel mir eine Zustandsbasis aufbauen will für ein N-Teilchensystem, in der ich zumindest mal korrekt rechnen kann, also wo alle Zustände entweder total symmetrisch oder antisymmetrisch sind, dann ist das auch sehr vernünftig. Oder, also geht in die gleiche Richtung, ich meine, wenn man jetzt irgendein Vielteilchensystem berechnet, lösen kann man es ja wahrscheinlich ohnehin nicht exakt, wenn eine Wechselwirkung da ist. Also schon Einteilchenprobleme sind ja irre schwierig analytisch zu lösen. Was man halt meistens macht, ist dann Störungstheorie. Also dann startet man halt mit einem exakt lösbaren System und es ist nicht wechselwirkend. Da wären diese Dinge dann wieder wichtig und dann kann man halt mit diesen unendlich vielen Eigenzuständen, die man jetzt korrekt symmetrisch oder antisymmetrisch formuliert hat, Störungstheorie betreiben. Oder wenn man einen Computer verwendet, der braucht halt typischerweise auch eine Zustandsbasis, mit der er numerisch das lösen kann. Auch da würde man halt wahrscheinlich genau das hier, je nachdem, ob man Fermionen oder Bosonen hat, in den Computer einspeisen, um halt eine sinnvolle und korrekte Basis zu haben, bezüglich Symmetrie oder Antisymmetrie. Also man könnte fast darüber nachdenken, das nicht wechselwirkend da einzuklammern, weil das, was wir hier gelernt haben, das ist jetzt wirklich nicht nur ein primitiver Fall für nicht wechselwirkende Teilchen, sondern das Grundkonzept der Symmetrisierung oder Antisymmetrisierung, das ist wirklich sehr, sehr allgemein für Vielteilchensysteme. Ja, also in letzter Zeit ist mein Timing immer irgendwie schlecht, dass ich 3 Minuten vor Stundenende ein größeres Unterkapitel hätte. Also auch da würde ich sagen, lohnt sich jetzt nicht, dass wir an der Stelle direkt weitermachen. Das nächste Mal, wenn wir halt noch so ein bisschen uns überlegen, wo sind jetzt erste Unterschiede in Beobachtungen von Fermionen oder Bosonen, also da werden wir uns mal freie Teilchen im Kasten anschauen, also grob gesprochen Gas, und wenn wir halt sehen, dass der fermionische Grundzustand eine höhere Energie hat wie der bosonische, was irgendwie plausibel ist, weil das Pauli-Prinzip immer nur den niedrigsten Zustand verbietet. Und dann, wenn wir noch so ein bisschen über Helium reden, in einer sehr groben Näherung, aber auch mit diesen Überlegungen. Ja, würde sagen, machen wir dann am nächsten Dienstag weiter. Dann schon mal schönes Wochenende.